Gude und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Frag Calcio an diesem wunderbaren Dienstag. Ich hoffe, es geht euch gut, meine lieben Freunde. Ich darf doch Freunde sagen, um da einmal den Schenk zu grüßen an dieser Stelle. Wir machen heute kein Huawachi oder wie das heißt. Wir machen Frag Calcio. Das bedeutet, ich beantworte eure Fragen und die könnt ihr natürlich stellen. Am allerbesten im Calcio Berlin Community Tab. Immer montags taucht der Post auf. Und dann könnt ihr da reingerätschen mit euren Fragen. Und es ist eine Sache, ist crazy, Freunde. Ihr, ich habe hier noch gar nicht richtig aufgeräumt, ne? Ich mache das hier mal live. 14%, ja, das passt. Ihr seid frech, ihr stellt nur noch entweder oder, Quickfire oder ja, vielleicht lächerlich Fragen. Ja? Ich habe versucht, wirklich händeringend ein paar Fragen mit reinzunehmen, über die man sprechen kann und nicht einfach nur hö. Aber ja, viele Fragen in diese Richtung. Also die Formate kommen zumindest gut an und das ist ja auch schön. Die erste Frage kommt von Leo, der Freak. Nee, Leo Frederik. Ups, ich habe Leo, der Freak gelesen. Hier eine Top 5 der Torhymnen. Hi. Erste Frage, direkt verkackt. Hi. Eine Top 5 der Torhymnen der deutschen Profiklubs, bitte. Grüße aus der Stadt, wo das Lineal erfunden wurde. Liebe Grüße nach Indien. Das hat auf jeden Fall meine Google-Recherche vorhin ergeben. Ja? Einmal google ich was vorher, kommt raus, ist in Indien erfunden worden. Also aus welcher Kleinstadt auch immer du kommst. Wenn ihr statt des Lineals am Namens, am Ortsschild habt, würde ich nochmal drüber nachdenken. Würde ich nochmal drüber nachdenken, ob dieser Claim so haltbar ist? Ich bin mir nicht sicher. Aber die 5 Torhymnen, die ranke ich gerne. Und ich habe gestern, ich habe gedacht, okay, ist eine chillige Frage, gehst du rein, schreibst aus dem Kopf 5 rein. Habe ich auch mehr oder weniger gemacht, aber dann habe ich natürlich trotzdem nochmal fast alle Torhymnen mir angehört. Und ich habe sowas schon mal in die Richtung gemacht und ich glaube, es wird weniger Überraschungen geben. 2 könnten dabei sein auf den Plätzen 5 bis 4. Und 4. Es ist ja ganz generell mal so bei Tormusik, dass es in Deutschland eigentlich im Großen und Ganzen nur 3 Kategorien gibt. Furchtbarsten Techno, Gladbach, Hoffenheim, Rostock. Klassische Musik, Frankfurt. Lokale Klassiker, ne, Köln. Ja, vielleicht muss man noch eine Kategorie mehr aufmachen, denn es gibt ja zum Beispiel auch noch Vereinslieder, Schalke, Dortmund oder auch unsere Nummer 5. Und ich muss schon fast, also das ist ja ein Rivale, aber oh Lilien, oh Lilien, oh Lilien, oh. Ist ein Kracher, ist wirklich ein Banger. Ich weiß nicht warum, ich mochte diese Torhymne schon immer ziemlich gerne. Das ist einfach, es ist dumm gut. Tut mir leid, ich finde es wirklich gut. Auf der 5 also die Lilienschweine aus Darmstadt. Auf der 4, und da geht es nur um den Ruf am Anfang. Tor für die Fortuna! Fortuna Düsseldorf. Der Ruf kracht einfach rein. Finde ich sehr, sehr gut. Auf der 3, wenn eine Trömmelsche geht, die Kölner. Es ist einfach, ist ein Klassiker, ist ja, ist beinahe mit Gänsehaut verbunden bei mir als Nicht-Köln-Fan. Ich finde es wirklich tolle Torhymne. Auf der 2, wenig überraschend, das ist die Eintracht, das ist die leichte Kavallerie. Ja, ist einfach iconic und ich finde halt, ne, ganz generell, mit einem klassischen Stück machst du deutlich weniger verkehrt oder hast weniger Chance, viel verkehrt zu machen. Bei der Eintracht, natürlich ist das auch Eintracht-Brille, ist kein Geheimnis. Aber ich finde es auch einfach wirklich eine gute Hymne. Und wir haben natürlich den schnellsten Torhymnenabfeuerer Deutschlands bei uns sitzen. Von daher, auch das gibt einen kleinen Bump. Und dann haben wir noch die 1 übrig. Und es ist keine Überraschung. Und ich sage vorneweg, der Song, der da kommt, könnt ihr direkt komplett streichen. Der ist mir scheißegal. Dieser 500-Mile-Song. Ist mir egal, aber Werder hat das Nebelhorn und Werder ist auf der 1. Es gibt nichts Mächtigeres im deutschen Fußball. Du kannst dieses Nebelhorn nicht ignorieren. Es gibt keine Chance. Torhymnen kriegst du vielleicht so ein bisschen, kriegst du weggesungen, kannst du die Ohren zuhalten. Die Torhymne schiebt einmal durchs Weser, das Nebelhorn schiebt einmal durchs Weserstadion durch und du kannst es nicht ignorieren. Das ist mächtig, pompös, das ist groß, das ist beeindruckend. Ja? Und ich sage, dreimal Nebelhorn, keine Torhymne. Scheiß doch auf die Musik danach. Würde mir persönlich reichen und wäre immer noch meine Nummer 1 in der Bundesliga. Und damit kommen wir zur zweiten Frage und die kommt von Florian Meissner. Servus Nico, im Stile eures neuen, ja vielleicht lächerlich Formats, an dieser Stelle übrigens Shoutout an The Mismatch, ein amerikanischer Basketball-Podcast, die das erstmals so gemacht haben. Dass du und Krüge den letzten Stream gemacht haben, habe ich direkt noch ein paar Thesen für dich, um sie nach dem gleichen Prinzip zu bewerten. Jetzt gleich kommen die Thesen, beziehungsweise ihr seht sie schon. Hör mal auf, Sandro, zeig dir den noch nicht. Warte noch mal kurz. Der gute Florian hat hier so ein bisschen den Fehler gemacht, die erste These direkt immer weiter zu verlängern. So wie ich in der Prediction. Weißt du, wenn du sagst was und dann guckt dich die Person an, so von wegen, na, hast du noch was? Und dann sagst du noch einen Satz und noch einen Satz und dann wird es viel zu komplex. Oder wie bei der Polizei, wenn die dich einfach reden lassen. Die These, hier erstmal, Pep Guardiola spielt seine letzte Saison mit City. Wäre hier der Punkt hinter, würde ich sagen, ja. Straight up, ja. Glaube ich nämlich wirklich dran. Aber sie geht noch weiter. Und bleibt dabei titellos. Zusatzthese. Es ist gleichzeitig seine letzte Trainerstation in einer europäischen Top-Liga. Ja. Das sind ja jetzt eigentlich drei Fragen in einem. Titellos. Ich sag ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob die Carabao Cup-mäßig Papa Joe's Pizza Trophy oder was auch immer, der Schau ins Land Reisen Cup, ob die da überall schon raus sind, weiß ich nicht. Letzte Trainerstation in der europäischen Top-Liga. Würde ich unterschreiben. Gibt zwei Varianten für mich, wie es noch quasi doch nochmal einen Job geben könnte in Europa. Barca. Oder vielleicht juckt es ihn ja, die Serie A auch noch zu gewinnen, nachdem er das jetzt quasi mit drei Top-Ligen gemacht hat. Vielleicht will er ja die Serie A noch gewinnen. Aber ansonsten, ich halte es für ziemlich wahrscheinlich, dass Pep Guardiola bei City nach dieser Saison aufhört. Ich finde die Aussagen, die in meinen Augen auch schon so wieder mal borderline respektlos werden, maybe after winning it 6 years in 7, ich glaube, also für mich klingt das sehr stark wie die letzte Saison beim FC Bayern München. Von daher sage ich ja. Zusatzthese ist gleichzeitig seine letzte Trainerstation in der europäischen Top-Liga. Vielleicht. Titellos, was weiß ich. Der HSV spielt vor 2030 nicht wieder in der Bundesliga. Okay, also mit Verneinung drin muss ich überlegen, wie ich es jetzt beantworte. 2030, 4 Saisons oder so. Ich zähle es nicht nochmal durch, nachdem ich zweimal das letzte Mal eine Saison vergessen habe. Schwierig. Ich mache mir große Sorgen beim HSV gerade schon wieder. Vielleicht. Mamouche wird Torschützenkönig vor Harry Kane. Lächerlich leider. Leider lächerlich, aber vielleicht sage ich es auch aus Selbstschutz und aus Omar-Schutz. Es ist, glaube ich, also ich meine, weißt du, um bei der Eintracht diesen Output, Scoring-Output aufrechtzuerhalten, den Harry Kane bei den Bayern hat, bedarf es individuell noch mal mehr Leistung. Und ich glaube, das wird super schwer sein, das zu konservieren über die gesamte Saison. Deutschland gewinnt in den nächsten 3 Jahren wieder einen internationalen Titel. Ja. Und zwar die Weltmeisterschaft. Beste Grüße aus der Stadt mit dem einzigen Pfefferminzmuseum Deutschlands. Ja, beste Grüße. Das könnt ihr auf jeden Fall behalten. Pfefferminzmuseum, Alter. Was heißt Pfefferminzmuseum? Wenn du wenigstens Minzmuseum machen würdest. Gibt so viele verschiedene Minzen, aber nur Pfefferminz. Ihr müsst alle eure Priorities checken, wenn das die Nummer 1 Sehenswürdigkeit ist. Pfefferminzmuseum, komm. Also, Pfefferminz. Ich habe keine Ahnung. Ist Minze ein heimisches Gewächs in Europa? Ich weiß, dass es überall wächst. Ich weiß, dass du jede Form von Minze in Europa wachsen lassen kannst. Ich frage mich nur, ist es ein einheimisches Gewächs? Warum frage ich das? Also, Tee aus Marokko ist ja bekannt, marokkanische Minze. Ne? Von daher würde ich jetzt mal einfach so aus dem Bauch denken, vielleicht ist es ein nordafrikanisches Gewürz. Und das würde was bedeuten? Dass die Pfefferminzstadt vielleicht an irgendeiner Küste liegt. Wir haben jetzt nicht so viele Küsten in Deutschland. An der Küste liegt in Deutschland, weil es eine Trade Route mit Marokko war. Oder vielleicht ist es aber auch in Spanien angelandet und über den Landweg nach Deutschland gekommen und dann wäre es im Süden. Für mich klingt aber Pfefferminz relativ klar nach irgendwo im Norden. Ich muss nachgucken. Ich muss nachgucken. Pfefferminzmuseum. Pfefferminzmuseum. In Eichenau. Wo ist denn Eichenau? Moment. 8223, das klingt doch nördlich, oder? Junge, das ist ja wirklich, ich hab ja gar nichts da, Alter. Ganz südlich. Ganz, ganz südlich. Direkt an den Alpen. Ja, ey, ganz im Ernst. Ich meine, dann war mein zweiter Lösungsweg okay. Ich habe mich leider für den falschen festgelegt, aber die Herleitung war wahrscheinlich okay. Naja, gut. Ey, es ist tatsächlich Pfefferminz, ne? Und es hat 4,9 Bewertung. Junge, was ist das jetzt für ein Rabbit Hole? Naja, ich will mich nicht über das Pfefferminzmuseum. Jedes Museum ist gut, denke ich mal. Aber das ist crazy. Naja, gut. Jetzt sind wir hier verloren gegangen. Haben wir die Frage beantwortet? Ja, haben wir. Wir gehen weiter zu Oblivion 2706. Hallo Nico, ein kleines Gedankenexperiment. Nur, ich sag ja, nur solche Fragen kommen. Du kannst jeden Trainer aller Bundesliga-Vereine neu zuordnen. Welcher Verein hätte mit welcher Trainer mit welchem Verein den besten Fit? Und wo gibt es bereits ein Perfect Match? Viele Grüße und Helau aus Fragezeichen. Wenn das Helau dein Hinweis an mich war, wo du herkommst, mein Brüderchen, dann check nochmal ab, wo man überall Helau sagt, nämlich in halb Deutschland. Vom Süden bis zum Norden, natürlich auch in Mainz. Wenn du ein Mainzer bist und denkst, ihr habt Helau gepachtet, mein Freund, dann musst du noch ein bisschen was lernen. Aber wenn ich es ansonsten an dem Namen erraten soll, Oblivion 2706, viele Grüße und Helau. Was weiß ich? Köln. Okay. Wir sortieren alle Bundesliga-Trainer neu zu. Beziehungsweise nicht alle. Es gibt ein paar, wo ich sage, und zwar glaube ich fünf, wo ich sage, nee Leute, das passt zu gut. Fangen wir unten an, oder? Oder oben? Obbe, wir fangen Obbe an. Ich habe tatsächlich versucht, das so, ja, halbwegs. Ganz im Ernst, ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Die Bayern kriegen Xabi Alonso, weil hier die Frage nach einem Perfect Match war. Das ist ein Perfect Match. Ex-Spieler, gelernt von Guardiola, einer der spannendsten jungen Trainer in Europa. Und er würde nochmal deutlich besseres Spielermaterial als bei Leverkusen bekommen. Wir wissen, dass Karl-Heinz Rummenigge Xabi Alonso sehr, sehr schätzt. Er hatte damals ja auch dem Caro gratuliert zur Verpflichtung. Von daher Bayern Xabi Alonso und ich glaube, das überrascht niemanden. Leverkusen kriegt RB kriegt Pellegrino Matarazzo. Ist jetzt heute gefeuert worden. Mist. Reden wir gleich nochmal drüber. Aber zum Zeitpunkt der Aufnahme war das noch so. Warum? Warum nicht? Die SGE behält Dino Toppmöller. Der war Spieler bei der Eintracht. Der Vater war Trainer bei der Eintracht. Es läuft sehr, sehr gut gerade, ne? Muss man sagen, das passt. Leverkusen kriegt Frank Schmidt. Warum nicht? Ist ein starker Mann. Hat er ja in seinem Interview nach der US-Wahl auch gesagt. Und Leverkusen braucht nach dem Abgang, dem tragischen Verlust von Xabi Alonso und den FC Bayern München natürlich einen starken Mann. Und dann übernimmt das Frank Schmidt. Freiburg, Julian Schuster, was hätte ich da machen sollen? Was sollst du mit Julian Schuster machen? Ich bin mir nicht mal sicher, ob der nicht einfach so auflöst, wenn er in ein anderes Stadion als Nicht-Freiburg-Trainer einlaufen würde. Von daher behält Freiburg Schuster. Union Berlin, Bo Hendriksen. Ja, tut mir leid. Irgendwie sind Union und Mainz sich ähnlich in mancherlei Hinsicht. Ich kann immer noch nicht sagen, warum. Aber irgendwas ist an diesen Vereinen ähnlich. Dortmund kriegt Sebastian Hoeneß. Die kriegen einen Konzepttrainer, einen, dem sie langfristig vertrauen können und einen, bei dem die Aussage, die sie gestern über Nuri Sahin getätigt haben, dass sie ihm sogar ein Jahr ohne Champions-League-Fußball verzeihen würden, viel besser verkraftbar wäre, weil er bereits bewiesen hat, dass er ein Top-Trainer ist. Und ich finde, der BVB und Sebastian Hoeneß, das würde, glaube ich, sehr, sehr gut passen. Werder Bremen behält Ole Werner. Ach komm, alles andere wäre Quatsch. Die Gladbacher bekommen Ralf Hasenhüttl. Ja, warum denn nicht? Nachdem das mit Marco Rose und der RB-Schule so super funktioniert hat, kommt der nächste Mann aus der RB-Schule. Ich war kurz davor, Jerry S. dazulassen. Aber dann dachte ich mir so, boah, vor zwei Wochen war der fast aus dem Amt raus. Hier kann man durchaus mal eine Rotation ansetzen. Mainz kriegt Bo Svensson zurück. Warum denn nicht? Ey, die haben diesen Bo erfunden. Gebt den zurück, ihr kriegt den zweiten Bo, liebe Unioner. Ist doch nicht so schlimm. Also am Ende des Tages habt ihr wirklich immer noch 50% des Trainers vom Namen her, den ihr vorher hattet. Und Mainz kriegt Bo Svensson zurück. Hat ja damals sich mit einer emotionalen Rede von den Mainzern verabschiedet. Und ich glaube, es ist Zeit zurückzukehren. ich habe krank furchtbaren Kaffee gekocht heute. Wirklich krank. Aber da auch eigentlich Disrespekt an Krögi an der Stelle, weil der hat hier so eine Filterkaffeemaschine reingestellt, aber natürlich die fancyste, die er finden konnte. Filterkaffee ist ja so das unter Kaffeekonditionen seit ein paar Jahren wieder das neue Ding, ne? Also zurück in die Zukunft. Meins ist es nicht, sage ich ganz ehrlich. Vor allem nicht so Wildberry Chocolate Coffee, weißt du? Wenn die da so Blüten mit reinmischen oder so ein Scheiß. Naja, egal, komm. Der VfB Stuttgart. Wir müssen uns irgendwie entschuldigen dafür, dass wir Sebastian Hoeneß geklaut haben. Die besseren Trainer sind eigentlich schon verteilt. Sie kriegen einen Trainer, von dem ich glaube, dass er mit dem Grundgerüst von Sebastian Hoeneß sehr gut weiterarbeiten kann. Dass er ein toller Charakter ist und dass er Vincent Kompany heißt. Dann kriegen die Wolfsburger Marco Rose. Hasenhüttl, Rose, ich muss ja irgendwas verändern. Der FCA kriegt Jerry Seoane. Irgendwie passt es. Irgendwie passt Jerry Seoane gut zum FCA. Ne? Wenn ich mir den vorstelle, in der Playmobil-Arena, nee, das ist woanders, das ist in Fürth, in der Augsburger Puppenkisten-Arena, das sehe ich. Der FCH kriegt dann Jes Torup. Warum nicht? Muss da auch irgendwo landen. Die TSG kriegt auf Tabellenplatz 15 Nuri Sahin. Nicht, dass Nuri Sahin der Trainer ist, aber bei dem Glück, das der aktuell hat, könnte es dieses Jahr klappen dann mit der TSG und der zweiten Liga. Pauli bleibt, Kiel bleibt, Bochum bleibt. Lass sie doch mal in Ruhe. Alle drei zeigen gerade so ein bisschen Lebenszeichen, ein bisschen aufsteigenden Ast. Die dürfen ihre Trainer behalten und Hecking hat 90 Minuten als Bochum-Trainer bis jetzt in den Knochen. Das war sie also, meine Neuzuordnung der Bundesliga-Trainer. Und schreibt gerne in die Kommentare, wen ich am meisten gedisrespected habe mit dieser Zuordnung. Und die nächste Frage kommt von Nicolo Paliolo und der fragt, gute Nico, wie kann es sein, dass Stürmer bei der Eintracht brutal einschlagen und im Anschluss bei einem Wechsel so stark einbrechen? Die Liste ist ja mit André Silva, Sebastian Aller, Luka Jovic, Ante Rebic und Kolumuani schon lang. Liebe Grüße aus Halle an der Saale. Guck an, kein Rätsel, einfach nur Halle an der Saale. Wenn man will, kann man diese Liste noch weiterführen, ne? Philipp Kostic oder Adi Hütter, Freddy Bobic. Also Adi Hütter bei seiner ersten Station. Niko Kovac war jetzt auch nicht überall durchschlagender Erfolg, wo er war seitdem. Und das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass dem so ist, ne? Das ist einfach so. Axel Hellmann wurde mal gefragt, da ging es, glaube ich, eher um die sportlichen Gestalter, um Adi Hütter, um Freddy Bobic, Niko Kovac. Und da hieß es, wir haben ein stimmiges Gesamtpaket in einem stabilen Umfeld. Für Trainer und Sportvorstände gilt, dass sie nach 6 oder 7 sieglosen Spielen sofort mit dem Rauswurf zu rechnen haben. Und da ist tatsächlich was dran. Die Eintracht hat, und das darüber redet man, glaube ich, gar nicht genug, und ich werde diese Woche nochmal über die Eintracht reden. Deshalb geht es jetzt heute nur explizit um diese Frage. Aber die Eintracht hat es geschafft, seit dem Fastabstieg von zwischen fast 10 Jahren, ehrlich gesagt, verdammt konstant mit Trainern zu arbeiten, ja. Kovac blieb bis Ende der Saison, Hütter blieb bis Ende der Saison, Glasner blieb bis Ende der Saison. Die letzte Trainerentlassung war Armin Fee am 6.3.2016. Das muss ich mal vorstellen. Das ist schon ziemlich crazy, ja. Seitdem sind die Trainer immer bis mindestens Saisonende im Amt geblieben und so eine Sache ist natürlich für die Spieler auch einfach schon verdammt viel wert. Aber ich habe immer Folgendes überlebt. Also, die Eintracht hat in den letzten Jahren kontinuierlich es geschafft, mit dieser guten Arbeit auf der Trainerbank und einer, man muss es in der Retrospektive so sagen, über die letzten 8-9 Jahre hat die Eintracht einen unglaublich guten Job auf dem Transfermarkt gemacht und hat einen Kader geschaffen, der kontinuierlich besser wird und das ist hier ein wichtiger Faktor, der in diesen 8 Jahren niemals ernsthaft in Abstiegsängste gekommen ist. Die Drucksituationen entstanden durch, wir verpassen vielleicht Europa. Abstieg war niemals eine große Sorge. Wenn diese ganz große Angst schon mal weg ist, kannst du ziemlich befreit aufspielen. Und das nimmt dir als Spieler, wenn du merkst, dass hier ist eine Mannschaft, die spielt als Kollektiv, und das war bei der Eintracht immer sehr, sehr gut, gut zusammen und wir haben keinen Druck, außer nach oben. Aber uns kann nichts Schlimmes passieren. Und viele dieser Jungs kamen ja von Stationen, Entschuldigung, wo sie fast gescheitert waren vorher oder explizit gescheitert waren. Und die kommen dann zur Eintracht und können da komplett befreit aufspielen. Ihr müsst nochmal überlegen. Jovic, Benfica, Supertalent gescheitert. Kostic, abgestiegen, gescheitert. Rebic, ewiges Talent, Querkopf, funktioniert nicht. Viele von den Jungs gingen, hat man so in diese Richtung gedacht. Und dann kommen die zur Eintracht, können da befreit aufspielen und dann wechseln sie. Und die wechseln Aller nach London, Jovic nach Madrid, Rebic nach Mailand, Kostic zu Juve. Und das sind dann Vereine von diesem Eintracht-Wohlfühlumfeld, verhältnismäßig im Wohlfühlumfeld, kommst du zu den größten Vereinen der Welt. A, ist der sportliche Schritt immens. Denn nochmal, die Eintracht war eine Mannschaft, die sehr viel übers Kollektiv gelöst hat. Ja? Und dann kommst du in eine Mannschaft rein, wo du zwei schlechte Spieler hast und die Hauspresse, und das sind ja alles Vereine, die so groß sind, dass sie wirklich Magazine haben, die sehr nah am Verein dran sind, und du wirst vernichtet in den Medien. Das heißt, die Drucksituation von Eintracht Frankfurt zum nächsten Verein ist unglaublich riesig. Und wenn du nochmal guckst auf die Namen ein bisschen spezieller, außer Omar Mamouche und da auch in Abstrichen, waren die allermeisten von den genannten Jungs ja eigentlich keine Alleinunterhalter. Den musstest du irgendwie zuarbeiten. Aller braucht die Bälle am 16er, damit er sein Spiel aufziehen kann. Jovic musste man füttern. Abschlussspieler. Der will keine Kontakte haben im Aufbau oder was. Der will einfach nur abschließen. Kostic musste den Rücken so weit frei halten, dass er da auf der linken Außenbahn vorschieben kann wie ein Bekloppter. Ja? Und diesen Jungs hat man bei der Eintracht quasi den Job so einfach wie möglich gemacht. Man hat erkannt, ey, in unserem starken Kollektiv sind das hier die größten Ausnahmekönner. Wie können wir das maximieren? Ja, und ich habe ja gerade beschrieben, wie sie es gemacht haben. Und dann kommen die natürlich zu diesen großen Vereinen und als würde Real Madrid beim 20-jährigen Luka Jovic sagen, wie können wir das Spiel jetzt auf den Typen zurechtschneiden? Na, das macht natürlich keiner. Das sind Haifischbecken und da funktionierst du oder du wirst eben gefressen. Und diese Jungs waren bei der Eintracht große Fische im kleinen Teich. Und dann bei den großen Vereinen kleine Fische im großen Teich. Und ich würde nicht sagen, dass per se Eintrachtstürmer, wenn sobald sie den Verein verlassen, nicht funktionieren werden. Das ist Quatsch. Es ist jetzt eine Liste, die das auf jeden Fall suggeriert. Aber ich glaube, dass die Eintracht mit ihrer Entwicklung als Gesamtverein, als Verein, der vielleicht in Deutschland regelmäßig um die Champions League mitspielen könnte, dann entwickelst du in der Mannschaft natürlich ein Gesamtlevel, was näher dran ist an die aufnehmenden Vereine, über die wir gerade gesprochen haben, ob es Mailand, Madrid, Turin ist oder was auch immer. Kommst also näher dran, der Sprung ist nicht mehr ganz so groß und ich glaube, dann werden wir auch sehen, dass Eintracht-Spieler eben nach Transfers besser funktionieren, als sie das in der Vergangenheit getan haben. Das ist mein Erklärungsansatz, aber es ist auf jeden Fall auffällig, ne? Kann man gar nicht drüber reden. Nächste Frage kommt von Paul9-03 und wieder einmal ein Quickfire. Hey Nico, Start, Bench, Sell. Okay. Ich gucke mir die Dinger immer nicht richtig an, sondern nur, ob sie Banane sind und oder ob sie machbar sind. Also ob es Spaß machen würde, die zu lösen oder zu beantworten. Also, wir haben erstmal Afrikas Finest aus dem 21. Jahrhundert, Drogba, Eto, Salah. Ich glaube, inzwischen muss man Mo Salah starten. Also mein ganz persönliches Ranking ist Drogba die Nummer 1 hier, ne? Weil Kannibale. Alles drei Spieler, die auf gewisse Art und Weise immer noch unterschätzt werden in meinen Augen. Aber ich glaube, man muss Mo Salah starten. Und dann packe ich persönlich Drogba auf die Bank und verkaufe Eto. Aber das tut mir dann schon ziemlich weh. Diego Marcelinho Rosicki. Diego startet. Und es ist nicht knapp. Der Diego, der 2006 bei Werder Bremen angeheuert hat, dieser Spieler startet und es ist nicht knapp. Ist die Frage zwischen Marcelinho und Rosicki. Rosicki kam in meinen Augen nie an das, ganz an das ran, was man sich erhofft hat. Marcelinho hatte natürlich unglaublich tolle Momente. Für mich ist Marcelinho die bisschen schillerndere Figur, an die ich mehr Erinnerungen habe. Und deshalb nehme ich Marcelinho und verkaufe Rosicki an Arsenal. Dann haben wir Amoroso, Mintal, Barbares. Alle drei Torschützenkönig in der Liga geworden. Ich sage, Mintal wird verkauft, Amoroso startet, Barbares auf die Bank. Wobei, nee, ich starte Barbares. Ich habe den immer irgendwie sehr gerne gemocht. Bisschen atypischer Stürmertyp. Barbares startet, Amoroso auf der Bank, Mintal wird verkauft. Suarez, Benzema, Lewandowski. Ei. Da mache ich mich unbeliebt. Benzema startet. Benzema hatte die kürzeste Prime von den allen, muss man ehrlich gesagt sagen, ne? Oder? Oh, Lewandowski, du kleine Ratte, warum bist du wieder so saugut geworden? Das ist brutal schwer. Also ich sage einfach, ich habe ein Problem. Ich habe einfach ein Problem. Mein Fußballverständnis sagt mir inzwischen, dass Luis Suarez hier vielleicht auf der Eins sein müsste. Aber das möchte ich nicht machen wegen Niklas Levinson. Das kann ich nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht über mich. Ich habe so lange mich dagegen gewehrt, einfach nur, weil ich keinen Bock mehr hatte, von Luis Suarez zu hören. Deshalb sage ich, Benzema startet, Lewandowski auf der Bank und Suarez wird verkauft. Dieser originale Nichtskönner, Alter. Spinnerbande. Mamouche, Gyökeres, Retegui. Buchmann, ich weiß 100%, wie man den ausspricht, ne? Der Argentinier, der halb Argentinier, halb Italiener, vor anderthalb Jahren bei der Eintracht gerüchtiert worden. Ja, Eintracht-Brille, wir behalten Mamouche, wir benchen Gyökeres. Ist auch bekloppt, dass wir verkaufen Retegui. Auch immer für Gyökeres wahrscheinlich am meisten Geld verdient gerade. Kimmich, Schweinsteiger, Ballack. Ihr kleinen Ratten. Ich habe für alle drei was übrig. Ballack hat in seiner Postspielerkarriere bei mir ein bisschen gelitten, sage ich ganz ehrlich. Ach, ich. Also man muss sagen, dass alle drei, ne, und damit das alle klar noch mal ganz klar wissen, alle drei waren auf ihrem Peak Weltklasse-Spieler. Ballack war der gefährlichste von den dreien, der Box-to-Box-mäßigste von den dreien. Schweinsteiger war, glaube ich, der beste Denker und Lenker auf seinem Peak. Und Kimmich ist die beste Fußballmaschine. Ich muss ja einen disrespekten, und das ist Michael Ballack, der wird verkauft. Wir starten Schweinsteiger, wir benchen Kimmich. Und dann haben wir noch Lahm, Dani Alves, Marcelo. Das fällt mir leicht. Lahm startet, Marcelo auf die Bank und Dani Alves verkaufen wir an Knast. So, dann sind wir bei einer der... Wir haben noch ein bisschen was. Wo sind wir denn zeitlich? Naja, gut, scheiß drauf. Tentionlatz. Naja. Gute Nico. Es wird ständig über zu viele Länderspielpausen diskutiert und auch über die Nations League wird ständig kritisiert. Lesen, Alter. Was ist die Alternative für regelmäßige Spiele von Nationalmannschaften gegen Mannschaften auf ähnlichem Niveau, ohne so stark oder so oft in den Spielplan einzugreifen? Grüße von einem kleinen Fan der Nations League. Machen wir jetzt kurz, weil es gibt keine Alternative, die natürlich auf dem Level der Nations League ist. Es muss einfach weniger Länderspielpausen geben. Ich sag 4x2 Quali-Spiele, 2 Freundschaftsspiele, 10 Länderspielpausen, 10 Länderspiele max im Jahr. Ist mir eigentlich auch schon zu viel. Und das ist die ganze Antwort. Länderspiele haben für Spieler, für Profis extrem an Wertigkeit verloren. Das ist so. Es ist einfach so. Wir werden noch mehr von dem sehen, was Toni Kroos gemacht hat. Zurücktreten, vom Turnier zurückkommen. Wir werden noch viel mehr von dem sehen, was Spieler machen, wie jetzt ja gerade schon wieder in Hülle und Fülle Länderspielpausen absagen. Es sind einfach zu viele. Und wir kriegen ja eindeutig den Clubkalender nicht begrenzt. Das haben wir ja gesehen. Länderspiele sind das, wo man reduzieren müsste. Und deshalb, es tut mir sehr leid für Tentyon Latz, der Nations League-Fan ist. In meinen Augen ist die einzige Alternative nicht ähnlich viele Spiele, nicht die Augenhöhe-Geschichte, sondern Deckeln, Qualifikationsgruppen. Und wenn es am Ende des Tages, sage ich auch, solange das gleich viele Spiele für alle Mannschaften sind, macht es keinen riesigen Unterschied, gegen wen du da dann spielst. Keiner hat da einen großen Vorteil. Und das ist eine relativ ernüchternde Antwort, aber für mich ist das eben die Antwort. Dennis der Boss fragt, hey Nico, mir fallen in den letzten Jahren ziemlich viele Veränderungen in der Größe der Trainerteams auf. Vor allem die Trainerstäbe der beiden großen FCBs im Weltfußball stechen da für mich mit riesigen Teams heraus. Man sagt ja, dass viele Köche eine Suppe versalzen. Sagt man das? Oder verderben die im Brei? Aber zumindest momentan funktioniert es für beide Teams sehr gut. Ist es eine direkte Folge des immer komplexer werdenden Sports oder hat es andere Gründe? Danke und liebe Grüße vom nördlichen Ende der S2. Liebe Grüße. In jeder Küche arbeiten diverse Köche. Und der Grund, warum die Suppe nicht versalzen wird oder der Brei nicht verdorben wird, ist ein einziges kleines Wort, und das nennt sich Hierarchie. Warum passiert das? Weil es funktioniert. Warum werden diese Trainerstäbe größer? Weil es funktioniert. Du hast jetzt gerade die FCBs genommen. Lass uns bei dem Beispiel bleiben, weil das funktioniert sehr gut. Das sind die Giganten in ihrer Liga, das sind europäische Giganten, das sind Vereine, wo man mit Fug und Recht sagen kann, größer wird es im Weltfußball nicht. Und mehr Geld zur Verfügung, Barca, wo auch immer, die sich das immer wieder ausgraben. Aber am Ende des Tages, viel mehr Geld in den Trainerstab stecken, können nicht viele Vereine auf diesem Planeten. So, warum machen die das? Der Profifußball wurde, das haben wir schon ein paar Mal besprochen, bis ins kleinste Detail durchprofessionalisiert. Und das ist einfach nur ein ganz logischer, weiter Schritt. Es werden kommen mehr Athletiktrainer, es kommen Standardtrainer, es kommen Mentaltrainer und es kommen Trainer, die für die kleinsten Kleinigkeiten verantwortlich sind. Und warum machen sie das? Aus einem ganz einfachen Grund. Es ist am Ende des Tages wirklich eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Barca und Bayern spielen beide Champions League. Ein Sieg in der Ligaphase der Champions League im aktuellen System bringt dir 2,1 Millionen Euro ein. So. Ein Unentschieden ist 600.000 Euro wert. Wenn wir der FC Bayern sind und wir spielen ein Grottenspiel und wir gewinnen 1-0, weil der Standardtrainer sich was Gestörtes aus seinem Standardkopf heraus gezwirbelt hat, dann hat der Mann gerade 2,1 Millionen Euro für den Verein verdient, hat unsere Qualifikation für die K.O.-Phase deutlich wahrscheinlicher gemacht und hat den ganzen fucking Trainerstab für die Saison durchfinanziert. Es lohnt sich. Es lohnt sich, auf die kleinsten Kleinigkeiten zu gehen. Athletiktrainer, unglaublich viel in jedem Verein. Naja, fragt doch mal in der Branche nach, wie die Bayern den Corona-Champions-League-Titel gewonnen haben. Und alle werden euch sagen, die Bayern waren topfit. Die Bayern waren allen einen Schritt voraus körperlich. Auch da wieder, es funktioniert. Wenn dir diese Trainer in den kleinsten Aufgabenbereichen, die sie dann zugeteilt bekommen, einen Unterschied ausmachen können, der am Ende 3 Punkte in der Liga, der Champions League oder sonst wo bedeutet, dann haben die sich schon refinanziert. Und der Trend ist, es wird noch mehr geben. Das nächste, was kommt, sind Schiri-Trainer. Schiri-Trainer. Ehemalige Schiedsrichter, die in Vereine reingehen und den Spielern beibringen, so betrügst du den Schiri um 2 Elfmeter, die er dann nicht gegen euch pfeift, und so holst du 2 raus. Und das sind am Ende 6 Punkte wert. Und 6 Punkte in der Bundesliga sind auch ein paar hunderttausend Euro, weißt du? Und das ist die ganze Antwort. Es gibt ganz klare Hierarchien. Die Standardtrainer, Athletiktrainer, Defensivtrainer, Mentaltrainer mischen sich in nichts ein, was die größere Vision der Mannschaft und des Vereins angeht. Die haben ganz klar strukturierte Aufgabenbereiche und in denen verbessern sie die Mannschaft, soweit sie das können. Und das Gesamtbild, was sich daraus zusammenfügt, ist ein erfolgreiches. Die Vereine können es sich leisten, es refinanziert sich selbst und du schaffst es eben im kleinsten Detail, dir Vorteile zu erschaffen. Und ich glaube wirklich, dass da das Ende noch lange nicht erreicht ist. Da könnte es noch die wildesten Blüten schlagen. Was weiß ich, ob wir nicht in 10 Jahren VAR-Trainer haben. So blockiert dein Mitspieler am effektivsten die VAR-Kamera, damit du machen kannst, was du willst. Carlo, 6420 mit der nächsten Frage. Gute, die Trennung von Matarazzo, der war ein Hoffenheim-Trainer, wissen viele nicht. Ist nun offiziell, für viele war das schon längst fällig. Wo glaubst du, haben die Probleme in der Saison angefangen? Ich konnte wirklich gar nicht lesen, es tut mir extrem leid. Wo glaubst du, haben die Probleme in der Saison gelegen und wo würde Pep Heimer an den Stellschrauben drehen? Grüezi aus Zürich. Also, letzte Saison war man Ende 7. und glaube ich die 2. oder 3. beste TSG-Saison der eigenen Geschichte gespielt und trotzdem haben die Probleme in der letzten Saison angefangen, denn hinten raus sah das nicht gut aus. Gesamtdiagnose Pellegrino Matarazzo bei TSG Hoffenheim sind ähnliche Probleme, die wir bei der TSG immer gesehen haben. Die haben 66 Tore in seiner Amtszeit geschossen, 66 kassiert. Damit wirst du nicht weit kommen. Diese Saison haben sie 19 Gegentore in 10 Spielen kassiert, ich glaube 13 geschossen. 9 Punkte aus 10 Spielen, das ist Abstiegstendenz. Aber wo hat das Ganze angefangen? Naja, ich glaube schon, dass dieser Transfersommer bei der TSG Hoffenheim eine absolute Vollkatastrophe war. Ne? Also ich meine, nochmal, da haben Frank Kramer sacken lassen. Und der Berater Rogon, ja, die haben den Kader für die TSG Hoffenheim gebaut. Die haben 18 Millionen für Logic bezahlt. Die haben 9,5 Millionen für Alex Prass bezahlt. 8,5 für Valentin Gendry. 8 für Robin Ranac, der tschechische Innenverteidiger. 6 für Arthur Chavez, 4 für Enrechan Yademichi. Letzte Saison haben die 14 Millionen für Berisha bezahlt, 13 Millionen für Attila Schalay von Fenerbahce. Beide spielen überhaupt keine Rolle oder sind nur Einwechselspieler. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Was ist das für ein Kader? Da wird eingekauft und die Spieler spielen binnen kürzester Zeit keine Rolle. Und ich bin wirklich überzeugt davon, dass man in diesem Sommer Materazzo einen Kader zusammengebaut hat, wo du wirklich dir an den Kopf greifen musst. Ich erinnere nur daran, dass die irgendwann Christopher Lenz geholt haben und den vorgestellt haben als Spieler, der explizit die Fähigkeit mitbringt, innen zu verteidigen. Und er hat in seiner Karriere ein paar Mal innen verteidigt. Ich hab's gesehen. Der bringt die Fähigkeit nicht explizit mit. Ja? Und ich bin mir ganz sicher, wenn du Chris Lenz fragen würdest, würde der auch nicht sagen, na, ich bin Innenverteidiger. Und das ist ein Chaos, das dort im Sommer stattfand, das bei jedem richtigen Fußballverein für Empörung der Fans gesorgt hätte und ja auch in Hoffenheim fairerweise für einen Aufschrei der Fans gesorgt hatte. Und dort steht ein Kader jetzt rum, wo du dich wirklich fragst, ja gut, wie soll das denn funktionieren? Und nur damit wir uns hier richtig verstehen, die Gesamtqualität in diesem Kader ist easy gut genug, dass sie die Klasse halten werden, leider. Aber es ist trotzdem ein Kader, der so unglaublich seltsam zusammengestellt worden ist. Die kaufen seit Jahren einen Innenverteidiger nach dem nächsten, der nicht funktioniert, und verteidigen dann am Ende wieder mit Drexler, wo ich sage, das ist ja noch fair, weil der Junge soll sich entwickeln, das wird noch ein guter Innenverteidiger, mit Nsoki, dass du wirklich drauf schaust, wofür kauft ihr denn die ganze Zeit Verteidiger? Also, warum spielen die denn einfach nicht? Und wenn die spielen, warum sind die alle immer scheiße? Und ich glaube einfach, dass Hoffenheim inzwischen ein absolut dilettantisch geführter Verein ist. Ja, ein dilettantisch geführter Verein, der aber eben auch in diesem Transfersommer wieder 57 Millionen Euro ausgeben kann bei 28 Millionen Euro Einnahmen. Wobei man da fairerweise auch sagen muss, letztes Jahr haben sie nur 8 Millionen Transferminus gemacht. Ups. Und ich glaube, das ist die ganze Antwort. Der Verein ist schlecht geführt. Und zwar so richtig, richtig schlecht. Wir merken es ja auch immer, wenn da irgendjemand Neues am Helm ist, sind die innerhalb von 3-4 Monaten wieder raus und da gibt es irgendwelche internen Probleme. Und das ist einfach die TSG der letzten Jahre. Es ist ein Chaos-Club geworden. Ja? Und die defensive Probleme, die wir unter Rino Materazzo jetzt gesehen haben, die sehen wir bei der TSG seit 6-7 Jahren. Und bei Materazzo, ich glaube, dass wir den wieder in der Bundesliga sehen werden. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, dass die Bundesliga noch nicht fertig mit diesem Mann ist. Die letzte Frage kommt von Alfonso Davis, OP. Gute. Ich habe die Frage schon häufiger mal als Off-Topic gestellt. Vielleicht habe ich ja heute Glück. Du bringst ja häufig NBA-Vergleiche im Fußballkontext und hast ab und zu mal erwähnt, dass du die Liga verfolgst. Deshalb würde mich gerne deine Prediction zur aktuellen Saison hören. Wer wird Champion? Boston. OKC ist, glaube ich, noch one year away. Wer wird MVP? Ey, ich schwöre, ich wollte hier irgendeinen geilen Case machen. Ich wollte sagen, ich glaube noch an Luca. Ich wollte Tatum sagen. Ich wollte sagen, keine Ahnung, an das Sabonis. Luca, Nikola Jokic. Das ist halt der beste Spieler der Liga. Ohne irgendeine Debatte. Ich bin also der felsenfesten Überzeugung, dass er einer der allerbesten Spieler aller Zeiten ist und wir gerade zugucken können. Warum ich eigentlich mit anderen sagen wollte, ist, weil die Wähler einfach irgendwann gelangweilt werden, davon immer denselben zu wählen. Aber in meinen Augen war es selten in den letzten 10, 12, wie lange gucke ich jetzt NBA, 13 Jahre, war es selten so deutlich, wer der beste Spieler der Liga ist. Von daher MVP, der Joker. Sleeper, wer ist der Sleeper? Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keinen heißen Kandidaten für euch. Ich hatte nämlich auch zuerst gedacht, MVP-Sleeper. Dann hätte ich hier AD mal wieder gesagt, wobei der eigentlich auch in jede Saison sehr heiß reinkommt und dann ein bisschen abkühlt. Von daher habe ich leider keinen guten Sleeper für dich. Gerne in die Kommentare. Ey, wenn ihr gerade runterscrollt, abonniert doch diesen Kanal. Welche Teams gewinnen die Conferences? Boston und OKC. Und wer wird die größte Enttäuschung? Philly, Denver, Milwaukee. Das sind die drei Kandidaten. Denver würde ich so ein bisschen in Abstrichen nehmen, weil wenn die so eine Vollenttäuschung werden, dann wird es auch für Jokic eben sehr, sehr schwer, den MVP zu gewinnen. Aber bei Philly und Milwaukee kann ich es mir absolut vorstellen. Liebe Grüße aus der hässlichsten Stadt Deutschlands. Liebe Grüße nach Gießen und Mannheim und Essen. Und das war's für heute. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut.